SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Die Sendung persönlich auch diesen Sonntag ohne Publikum vor Ort live aus dem Studio Zürich. Meine beiden Gäste sind in ihrem Alltag sehr vielschichtig unterwegs. Ich kann mir vorstellen, die 52-jährige Antonella Meyer-Maschulli. Sie ist Olivenölproduzentin und Sensorikerin. Die zweifache Mutter mit italienischen Wurzeln arbeitet auch als medizinische Assistentin bei einem Hausarzt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Italienische Wurzeln, oder? Also was ist bei euch typisch italienisch? Wir haben schon mal vor den Zähnen mitbekommen, dass es ein Cappuccino ist und nicht mehr am Morgen. Was ist sonst vom Charakter her typisch italienisch?
Vielleicht mein Temperament.
Und wo geht das durch?
Man sagt oft, ich sage wie ein Vulkano.
Okay, da sind wir auch gespannt auf den Vulkano. Und dann kann ich euch den 50-jährigen Bühnenkünstler und Autor Urs aus Wirli vorstellen. Seit 33 Jahren bestens bekannt als der eine Teil vom Duo Ursus und Nadeschkin. International hat sich der Vater von meinem Sohn unter anderem auch einen Namen gemacht als mit den Büchern, die er gemacht hat zum Thema Kunst aufräumen. Schönen guten Morgen, Urs Wirli.
Guten Morgen.
Was ist typisch schweizerisch an euch jetzt neben dem Schnittenessen jeden Morgen, den ihr vor den Zähnen kurz erläutert habt?
Ja, man will ja manchmal gar nicht so typisch schweizerisch sein, aber ich glaube, ich bin durchaus sehr ein strukturierter Mensch. Und dann merke ich manchmal, wahrscheinlich hat das mit meinen Wurzeln zu tun.
Strukturiert und verplant. Und dann kommt so etwas, wenn wir jetzt gerade drin sind. Ihr solltet ja eigentlich jetzt unterwegs sein mit dem Zirkus Knie auf Tournee. Und wir wären eigentlich gerade parat gewesen, für die Premiere zu machen. Und nachher ist die Corona-Zeit gekommen. Seither seid ihr in einer Art Schwebezustand. Wie erlebt ihr das?
Ja, eben das mit dem strukturiert. Einerseits ist natürlich dann das, wenn alles über den Haufen geworfen wird, zuerst einmal blöd, aber dann muss man sich halt eine neue Struktur geben, wo dann, weil der Schwebezustand ist wirklich das Schwierigste. Vor allem jetzt ist es immer noch so, dass wir eigentlich nicht wissen, wenn es weitergeht, wenn es dann allenfalls möglicherweise anfängt.
Und wie?
Wie, dass es anfängt. Und darum ist jetzt nicht so, dass man sich auf völlig etwas Neues einlässt, weil man sagt, ja, kann sein, dass in einem Monat, zwei dann gleich losgeht. Und wir sind so uns am halb warm behalten.
Am halb warm behalten heisst, dass sie sind gleich auch am Proben mit Ursus und Nadeschkin.
Eben auch das so ein bisschen halbherzig, aber wir sind Sachen am frisch behalten. Wir haben Choreografien, wir haben Dialoge, wir haben Sachen, die wir einfach noch relativ frisch jetzt für ein Knie probt haben, die wir drinnen behalten wollen. Und da sind wir schon regelmäßig am Treffen und gleichzeitig auch noch, so ein bisschen noch weiter voraus dann wieder schauen, schon das nächste Jahr oder ins Archiv zurückschauen. Irgendetwas gibt es immer zu tun.
Antonella Meyer-Maschulli, euer Brotjob ist medizinische Assistentin eben bei einer Hausarztpraxis, wenn ich anfangs gesagt habe. Was hat die Zeit für Auswirkungen in eurem Alltag? Das ist sicher anstrengend, oder?
Also ich habe von einem Lockdown nichts gespürt. Ich habe immer gearbeitet. Wir haben zwar anders gearbeitet als sonst, aber wir haben immer gearbeitet. Und jeder Tag war anders.
Wie erleben denn dort die Verunsicherung von den Leuten konkret?
Oh, das war sehr bunt bei uns. Also wir hatten Leute, die sehr aggressiv reagieren, wenn wir sie nicht sofort dran nehmen oder wenn wir ihnen sogar eine Maske anbieten, als Schutz für sich und für uns. Wir hatten aber auch sehr schöne Momente am Telefon, wo wir die Leute dann beruhigen konnten, weil wir sind natürlich die erste Anlaufstelle, wenn die Leute Symptome hatten.
Aber so wie das klingt, hat es nach schon einen Anschlag gebracht, zum Teil.
Ja. Schon. Also ich bin sehr müde von dieser Zeit und ich bin froh, wenn es mal ein bisschen besser
ist. Was belastet dich am meisten?
Ja, das Ungewisse, dass man nicht so recht weiss, wie es weitergeht und mich belastet vor allem die Leute, die aggressiv reagieren. Das war am schlimmsten. Ja.
Also die jetzt zum Beispiel sich weigern oder einfach keine Maske tragen, genau, für in die Praxis zu kommen.
Ja. Genau, ja. Und sehr bunte Praxis mit verschiedenen Nationalitäten und dann wird es halt noch schwieriger.
Als ich Ursus Fährli angefragt habe, für in diese Sendung persönlich zu kommen, hat er gesagt, ja gut, also seine Agenda sei so gut wie leer. Was macht ihr denn jetzt mit dieser Zeit, die ihr gewonnen habt?
Die ist nicht ganz leer. Ich habe im Juli, glaube am 17., am 14. vor 8. den Termin bei der Dentalhygienikerin. Ja. Auf den freue ich mich jetzt schon. Und, nein, es ist noch verrückt, weil man wirklich mit dem Knie, das hat man ja dann selten, ein Engagement, wo 300 Vorstellungen sind, bis Mitte November. Ich habe sonst nichts in der Agenda gehabt. Das habe ich, glaube ich, mit 7 das letzte Mal gehabt. Und was ist die Frage?
was ihr aus dieser Zeit macht, oder? Irgendwie muss ja etwas Neues sein. Also, ja, eine neue Struktur vielleicht etwas Neues, und, ein neues Projekt angehen oder so.
Es ist natürlich einerseits so krisenmäßig oder so tragisch die Zeit auch ist. Es ist natürlich eine faszinierende Zeit auch, jetzt gesellschaftlich oder was da passiert. Das finde ich interessant und faszinierend zum Beobachten und Verfolgen.
Beispiel?
Und, ja, natürlich, wie sich die Welt verändert. Also wir haben, wer hätte gedacht, dass wir einmal unser Leben so komplett auf den Kopf können stellen können. Und dass wir, also ich habe wirklich das Gefühl, es ist jetzt eine grosse Geschichte, die wir hier miterleben und noch lange werden davon erzählen und immer wieder darauf Bezug nehmen. Das wird immer eine Referenz bleiben, die Zeit, in der wir jetzt drin sind, und wird sehr viele Auswirkungen haben, die man noch gar nicht weiss davon. Und das finde ich natürlich jetzt so rein als Beobachter schon mal sehr spannend. Und nebenan muss man natürlich schauen, wie man persönlich durch den Sturm sich schifft.
Eben, das hat mich jetzt noch ein bisschen untergenommen, wenn das dann persönlich geht.
Eben, da gibt es natürlich einerseits die wirtschaftliche Seite auch, ganz klar. Wir haben jetzt sehr viel Ausfall.
Also direkt in Kurzarbeit?
Wir haben keine Kurzarbeit, weil wenn man Künstlerverträge hat, dann ist man nicht angestellt in dem Sinn. Das heisst, wir haben sehr viele Ausgaben gehabt im Vorfeld zum Proben und die sind jetzt draussen. Und jetzt, wo die Gagen reinkommen, um die Ausfälle zu decken, kommen die eben nicht. Und
das bringt einem auch einen Anschlag.
Das bringt einem ein bisschen Anschlag. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Und ich habe das Gefühl, wir müssen noch nicht so genau, ob etwas zurückkommt und falls ja, wie viel. Das ist alles eben. Die Ungewissheit ist eigentlich im Moment das Schlimmste. Und wir versuchen halt eigentlich positiv zu bleiben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt persönlich, es geht uns jetzt nicht schlecht oder ich bin nicht krank oder ich habe zu essen. Und
das Einzige jetzt einfach die Agenda, die leer
ist. Ja, genau. Und das ist eine neue Situation.
Und das Verrückte ist, Antonella Meyer hat gar keine Agenda, hat sie mir gesagt, als ich sie angefragt habe, für einen Termin abzumachen. Wie geht das, ein Leben ohne Agenda? Das Himmel geht zu wollen.
Ja, ich prüfe mich eigentlich täglich damit. Also ich habe fast alles im Kopf. Aber es passiert schon, dass ich mal etwas vergesse. Und dann ist man ganz peinlich.
Aber die machen das bewusst, einfach möglichst alles im Kopf auswendig zu haben, als Hirntraining?
Als Hirntraining, ja. Und ich habe im Moment wirklich sehr eine volle Agenda.
Ja.
Also mit meiner Firma und dem Brötli-Job, den ich mache. Und nebenbei habe ich noch Familie und Freunde, die ich leider eben nicht mehr so pflegen kann im Moment.
Alles zusammen im Kopf?
Alles zusammen im Kopf.
Über Wochen? Oder macht ihr das einfach so eine Woche voraus und habt es gleich irgendwo noch aufgeschrieben oder habt ihr ein Jahr im Kopf?
Ein Jahr nicht ganz, nicht. Aber wir wollen nicht übertreiben.
Agenda, das ist ja das eine Werkzeug, das andere wäre das Tagebuch. Und der Ursus Fährli hat da anfangs des Jahres ein Tagebuch herausgegeben. Allerdings nicht mit seinen eigenen Familiengeschichten oder Berufsgeschichten, sondern es heisst, heute habe ich beinahe was erlebt. Ein Tagebuch. Also ein kleines, herziges Büchli, das ihr hier mitgenommen habt und wo ich euch möchte bitten, einfach, dass wir ein bisschen wissen, also es geht, schnell zwei, drei Müsterchen daraus vorzulesen.
Gut, das mache ich gerne. Es ist immer so, wenn Tag aufteilt. Ich fange mal an. Montag. Kurz nach dem Frühstück habe ich beschlossen, eine Diät zu machen. Nach 2 Stunden habe ich allerdings wieder damit aufgehört, weil ich Hunger hatte. Mittwoch. Mein heutiges Ziel, der Reihe nach alle Ortschaften der Schweiz in alphabetischer Reihenfolge zu besuchen, scheiterte kläglich. Ich kam nur bis Adelboden. Dienstag. Heute habe ich mich verletzlich gegeben. Was mir, wie ich finde, gut gelungen ist. Wer weiß, vielleicht ergibt sich wieder mal eine Gelegenheit, ein Gefühl zu zeigen. Und so weiter. Das geht
was, über. Was hat das mit eurem Leben zu tun?
Viel und gar nichts. Also ich tue dem Buch tue ich ein bisschen. Eine Art den Alltag zurechtbiegen, kann man fast sagen. Es ist wirklich ein Fantasieren was mir passiert, wenn ich durch die Welt laufe, dass ich Sachen sehe oder mir überlege oder mir vorstelle, wie es sein könnte. Oder manchmal muss man auch nur eine Begebenheit, die es eigentlich gibt, ein bisschen umgekehrt anschauen oder ein bisschen verzerren. Und dann ist es eine Geschichte, die dann in diesem Buch Platz hat. Es sind Sachen, die fast könnten passieren, aber man merkt irgendwie doch nicht so ganz.
Also eine Spielerei?
Es ist eine Spielerei, aber auch eine Motivation oder für mich eine Lust, das Leben ein bisschen fantasievoll anzuschauen oder eben auch mal den Sachen die Möglichkeit zu geben, dass sie vielleicht nicht ganz so sind, wie man meint, sie seien.
Also etwas aus anderer Perspektive anschauen, das ist so ein bisschen das, was sich bei euch immer ein bisschen durchzieht in eurem künstlerischen Schaffen, irgendwie auch mal einen unkonventionellen Weg gehen. Das ist das, oder was?
Ja, das habe ich gerne. Also wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich bin strukturiert, dann habe ich eigentlich das Gegenteil genauso gern. Ich tue gerne die Strukturen, die bestehenden, anschauen und die manchmal ein bisschen auseinandernehmen, in ein Chaos drüllen oder vielleicht neu zusammensetzen. Und das, ich finde immer, es entstehen wie neue Situationen, neue Bilder, neue Werke, wenn man eben etwas ein Schräubchen ein bisschen anders dreht.
Was bringt es denn euch persönlich, so Umwege zu machen?
Umwege finde ich etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Ich finde es wunderschön, auch manchmal, wenn ich alltägliche Wege, die ich regelmässig gehe, wenn ich die mal anders oder über eine andere Straße oder hintenrum, einfach kleine Wechsel, die einem selber ein bisschen vielleicht beistellen und auf neue Ideen bringt. Und ich glaube auch tatsächlich, die entscheidenden oder neuen Sachen, ich denke, das geht in der ganzen Weltgeschichte so, entstehen ja eigentlich meistens über die Umwege.
Wo man dann wieder etwas entdeckt.
Ja, also die Fehler sind ja letztendlich vielleicht auch, wenn es nicht ganz so ist, wie es muss sein, man kann ja sagen, es ist ein Fehler, aber ich bin eigentlich ein grosser Freund von Fehlern, weil ich immer denke, dort liegt häufig das Gold.
Der Ursus Wirli hier in der Sendung persönlich auf SRF 1, Bühnenkünstler und Autor. Und auf der anderen Seite Antonella Meyer-Maschulli, Olivenölproduzentin. Und das bringt uns gerade zu dem Punkt, wo ihr vor zwei Jahren eigentlich auch einen neuen Weg eingeschlagen habt und auf Kreta eine Olivenhain entdeckt habt, wo uralte Bäume stehen, bis zu 4'000 Jahre alte Olivenbäume. Und das hat euch irgendwie extrem gerade gepackt und verzaubert. Was ist da abgegangen? Was sind für Gefühl kommen?
Das muss man, glaube ich, selber spüren, wenn man so in ein Heim reinsteht. Also ich habe sofort gemerkt, dass sich bei mir etwas ändert. Weil die Energie in diesem Heim war einfach unglaublich gewesen. Und mich haben auch die Menschen dann rundherum bewegt, die sehr arm sind und mit grossen Augen mich angeschaut haben, so quasi, kannst du uns irgendwie helfen? Weil wir haben das Problem mit diesen Bäumen.
Also die Bäume, die hätten sollen gefällt werden, um effizientere Sorten anpflanzen, genau, für die Zukunft. Und ihr habt gesagt, nee, das kann nicht sein, wir wollen die retten. Und wie haben denn die Bauern reagiert?
Also es ist dann eine richtige Bewegung entstanden. Das Ganze ist nicht sehr einfach, wie man sich das vorstellt. Also die Bauern haben dort dann auch eine eigene Einstellung und sie haben das Gefühl, sie machen sowieso alles richtig. Und,
also das so heisst, ihr habt euch beweisen?
Genau. Allein als Frau hätte ich es eh nie geschafft. Ich musste ein Team auf Kreta bilden von starken Männern, die sich da behaupten können. Und mit ihnen zusammen konnte ich von Bauer zu Bauer gehen und meine Idee dann anbringen und sagen, hey, eigentlich habt ihr einen Schatz da und schaut das einmal mit anderen Augen an. Ihr könnt nicht Geschichte vernichten für mehr Geld, für einfacheres Geld. Tatsächlich ist es mir nach einem Jahr gelungen, dass ich dann eine Unterschrift von ihnen bekommen habe, einen Vertrag, dass sie
aber
mit mir
mitmachen. Aber ein Jahr musste ich bickeln.
Ja. Von Essen, von Bauer zu Bauer. Entsprechend, meine Linie hat darunter gelitten. Und leidet immer noch. Aber es geht nur so weiter dort. Also man muss sich anfreunden mit den Leuten. Man muss, und in Italien auch.
Ja. Ihr habt mit der reinsortige Öl hergestellt, die über 10 Preise schon bekommen haben, auch zu den Weltbesten gehören. Wie haben die Bauern auf diese Prämierungen reagiert? Das haben ja die jetzt auch mitbekommen.
Die sind mega stolz. Wirklich stolz und sie glauben es fast nicht. Weil für sie, Olivenöl zu erzeugen aus, von diesen Riesenbäumen, von diesen Giganten, ist extrem schwierig. Weil man muss sich vorstellen, man muss die können abschütteln. Und die sind zum Teil bis 40 Meter hoch. Und das macht niemand. Sie lassen sie fallen und verfaulen und dann pressen sie ein minderwertiges Öl.
Und jetzt gibt es hier die Anerkennung von verschiedenen Preisen, die hier bei euch ins Haus geflattert sind. Und ich gehe mal davon aus, dass die Bauern jetzt euch auch ernst nehmen, seither, oder?
Ich glaube schon. Aha. Ich glaube, sie haben langsam gemerkt, dass sie etwas ändern müssen bei ihrer Einstellung. Und ich bin natürlich nicht allein dort. Ich habe ein sehr starkes Team. Ich habe einen Wissenschaftler dabei, der bei der CNR in Italien tätig ist. Und der macht natürlich auch Eindruck bei der Olivenölproduktion. Ist er mit mir zusammen in der Mühle. Und ja.
Und ihr seid ehrgeizig, gell?
Oh ja.
Ja. Ihr habt ein konkretes Ziel für das.
Ich weiss, was ich will.
Was weiter mit dem Projekt?
Also ich will vor allem die Bäume retten. Ja. Die Bäume retten, die eben so viel schon erlebt haben, die so viel zu erzählen haben. Und ich will den Leuten auch helfen. Mhm. Also selber werde ich wahrscheinlich nie reich werden von dem Projekt. Und das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist einfach, dass man... Dass auch unsere Kinder, auch unsere Enkel einmal die Möglichkeit haben, die Heim zu sehen. Weil es ist wirklich bewegend.
Also, Greta könnt ihr ja auch, Urs Werli, oder? Ihr habt schon ein paar Mal Sommerferien verbracht.
Ja, ich bin regelmässig auf Greta mit der Familie. Meine Frau ist in den jungen Jahren sehr viele Monate auf Greta gesehen. Wir haben viele Freunde noch dort und darum sind wir eigentlich fast alle Jahre mal zu Greta und kommen auch immer mit... Also unser Olivenöl ist von Greta, wir haben immer einen Kanister.
Okay, dann müsst ihr
lernen, wo übergeht und davon. Ja.
seit 33 Jahren seid ihr mit Ursus und Nadeschkin unterwegs. Ihr habt einen anderen, Nadja Sieger und ihr habt einen anderen lernen können an einem Zirkus, respektive einen Clown-Kurs. Mhm. Was sind da für Funken gesprüht damals?
Der Funke, der gesprüht ist, dass wir, es ist eigentlich ein wahnsinnig langweiliger Zirkuskurs in Wiesbaden und auch mit unter uns gesagt, das gehört ja niemandem, mit recht langweiligen anderen Teilnehmern. Und Nadja und ich haben diese so ein bisschen als Schicksalsgemeinschaft gefunden, weil wir beide eigentlich gefunden haben, du, was machen wir eigentlich da? Und dann haben wir ein bisschen angefangen, zusammen den Kurs zu schwänzen und sind zu Wiesbaden in der Innenstadt gegangen. Jonglieren und Einrad-Vorführungen machen. Und so haben wir uns eine Art, weil wir uns dort so ein bisschen rausgeschlichen haben, gefunden und sind wirklich so ein bisschen eine verschworene Gemeinschaft geworden. So hat das angefangen.
Und ist 33 Jahre immer noch ein sehr erfolgreiches Projekt. Seid nie ein Liebespaar gewesen, das seid ihr nie gesehen. Aber was ist es aus der heutigen Sicht für ein Glück für euch, dass ihr einander gefunden habt?
Das Glück, ich meine, mir hat vor 33 Jahren jemand gesagt, dass ich so lange überhaupt mit jemandem zusammen arbeiten kann oder dann auf der Bühne etwas machen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das ist sicher so, unser Glück ist, dass wir einerseits sehr verschieden sind, verschiedene Planeten, aber wir haben so ein paar Sachen, wo wir uns sehr, sehr einig sind. Eben auch so ein bisschen mit der Hartnäckigkeit oder am Dranbleiben, dass wir uns wollen, dass wir gerne immer noch eine Ecke weitergehen oder Konsequenz sind. Und da haben wir uns sehr gefunden in unserer Unterschiedlichkeit und haben immer wieder versucht, auch wenn es schwierig geworden ist, zu schauen, wie können wir weitermachen oder was behaltet uns aktiv zusammen. Und wir haben erstaunlicherweise immer wieder noch mal eine neue Tür gefunden, wo es weitergeht. Und das ist wahnsinnig aufregend.
Und was mir imponiert ist, dass ihr euch nicht scheucht, auch gegenseitig immer wieder zusammen in ein psychologisches Coaching zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt so sagen, aber das ist ja so.
Das klingt jetzt gerade so.
Nein, also ein psychologisches Coaching.
Man kann es auch vielleicht Mediation nennen oder so. Oder, wir haben irgendwann mal angefangen, wo wir ein grösseres Projekt in Planung hatten, wo wir gemerkt haben, da kommt viel Druck auf uns zu, haben wir angefangen, jemanden zu suchen, der uns ein bisschen beobachtet, ein bisschen coachen kann, ein bisschen manchmal ein Gespräch zu haben. Es ist eine Psychologin, die wir jetzt regelmässig treffen, alle paar Monate. Und das ist extrem spannend und hilfreich, natürlich auch für uns jetzt so als Arbeitspaarkonstellation, was passiert, wenn ich das sage, oder was löst das aus, oder warum ist es in die Richtung gegangen und so weiter.
Ist das, das so ein Termin, wo euch irgendwie manchmal ein bisschen Bauchweh macht im Voraus, jetzt kommt wieder der Termin bei der Psychologin?
Nein, überhaupt nicht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt, weil wir ein grosses Problem haben, sondern eine Psychologin gehen, so wie das wahrscheinlich die meisten machen.
Also sondern präventiv.
Wir gehen eigentlich präventiv, das würde ich allen empfehlen, ja. Weil man lernt natürlich viel über sich kennen von jemandem, der ganz neutral von außen auf einem schaut. Das finde ich faszinierend. Und für uns ist es mehr eine sehr spielerische Erfahrung. Also wir sind dort eine Stunde zusammen und schwätzen über Sachen, wo wir sonst uns vielleicht nicht würden Zeit nehmen dafür.
Oder nicht getrauen.
Und werden reflektiert oder nicht getrauen, genau. Und es ist so ein geschützter Rahmen, wo man kommt eigentlich immer sehr beschwingt und gestärkt aus dieser Sitzung raus, weil es uns auch wieder ein bisschen den Kopf aufmacht und tatsächlich natürlich auch immer wieder sogar Material gibt, wo man sogar auf der Bühne manchmal brauchen können.
Ah ja, das auch noch.
Das,
ja,
gut,
ja. Das ist ein Fünfer und Zweckli so etwas, oder?
Eigentlich ja.
Ja, spannend.
Nein, das kann ich allen wirklich nur empfehlen.
Es klingt ja schon fast auch ein bisschen nach Bartherapie. Das ist auch eine Art Bartherapie. Das sieht ja ein Paar einfach auf der Bühne.
Genau.
Spannender Einblick hier in der Sendung persönlich vom Ursus Wirli. Ich möchte, wenn wir jetzt hier schon ein bisschen in der Psychologie angekommen sind, möchte ich eigentlich dorthin zurückgehen mit euch beiden, wo Wesentliches passiert, nämlich in den Wurzeln von diesen zwei Persönlichkeiten. Antonella Meyer-Maschulli ist in einfachen Verhältnissen in der Abruzzen, Mittelitalien, in einem Olivenhain, also mitten drinnen aufgewachsen, Vater und Mutter und Grosseltern, Selbstversorger. Könnt ihr uns schnell ein bisschen beschreiben, wie einfach das dort zu und her gegangen ist?
Ja, wie es so auf dem Land halt war in den 70er Jahren. Meine Eltern hatten keine Arbeit in Italien. Da mussten sie in die Schweiz auswandern. Und ich war dort gerade auf der Welt. Meine Eltern waren sehr, sehr jung, 16 und 20. Und dann haben sie gefunden, die nehmen wir jetzt noch nicht mit, die bleibt bei den Grosseltern. Ich hätte dann nicht dürfen kommen. Und ich bin halt auch mit den Grosseltern gearbeitet, aufs Feld oder im Olivenhain, in den Rebbergen, bin ich immer mit. Und ich kann eigentlich nie so mitgehen. Ich wäre lieber bei den Eltern gewesen.
Ja,
und,
klar, ja.
Und,
das sind extrem junge Eltern, also man kann sagen Teenager-Eltern praktisch, ja. Oder, die dann nachher in der Schweiz als Gastarbeiter arbeiten. Ihr seid bis 8 bei den Grosseltern gewesen. Das war eine Kindheit, die wahrscheinlich auch praktisch war vom Alleinsein, oder?
Ja, das ist ein Loch, das man nicht mehr füllen kann. Also wenn 6 Jahre die Eltern fehlen, die ganz wichtigen 6 Jahre, Das habe ich lange mit mir getragen. Und,
was würdet ihr sagen? Was ist es denn, wo euch so blockt hat?
Ich habe immer das Gefühl, ich habe etwas verpasst. Mhm. Ich habe Liebe verpasst. Die Liebe von meinen Eltern.
Und die haben jetzt die Grosseltern nicht können auch geben?
Sie haben es schon gegeben, aber einfach auf ihre Art. Es war eine andere Generation. Sie haben extrem auf mich geschaut. Sie waren mega, mega liebe Grosseltern. Aber die Eltern fehlen. Und in der Schule wirst du auch gecancelt. Und ich musste immer kämpfen.
Habt ihr den Kontakt gehabt, regelmässig zumindest, mit euren Eltern in der Schweiz, dass man miteinander telefonieren konnte oder so?
Einmal im Monat. Außerhalb von der Telefonkabine.
Also ihr habt gar kein Telefon gehabt?
Nein.
Ja. Aber behaltet ihr die Anrufe in Erinnerung? Ihr seid also irgendwie außerhalb von dem Dorf, nehme ich jetzt mal an, wo ihr gelebt habt, in einer Telefonkabine und nachher ist der Moment gekommen. Behaltet ihr in Erinnerung die Anrufe?
Also mein Grossvater hat mich auf die Vespa genommen und dann sind wir runtergefahren zu der Tankstelle. Und bei der Tankstelle hatte es eine Kabine gehabt und dann hat es Mami angerufen am Abend. Wir haben die Zeit abgemacht und dann... Aber ich mag mich erinnern, dass ich sogar schüch gsi bin, um mit ihr zu reden. Ich habe sie ja kaum gekannt. Und ich bin immer grausam nervös gsi. Und sie haben mir einfach gefehlt. Mhm. Für mich waren sie fast Fremde gsi.
Und eure Grosseltern, die zu euch geschaut haben, die haben auch die ganze Zeit gearbeitet und ihr seid sehr viel auf euch allein gestellt gsi. Was habt ihr da gemacht mit dieser Zeit?
Meine Mama war Schneiderin und sie hat mir ganz viele Stoffreste mitgenommen. Und da habe ich einfach für meine Babys Kleidchen genäht. Und sonst bin ich einfach im Olivenhain, mich sammeln, auf meine Bäume klettern. Und das Skireiz war noch dort. Und, ja.
Also die Olivenbäume, die waren immer schon eine Art Zufluchtsort für euch. Ja. Was heisst das? Was habt ihr dort gefunden?
Es hat mich einfach immer beruhigt. Ich habe meine Geborgenheit dort gefunden, meine Ruhe. Aber auch meine Spielkameraden waren dort. Und Olivenbäume waren für mich einfach immer etwas Besonderes, wo mir fast ein bisschen die Eltern auch ein Elternersatz waren. Also, es ist vielleicht jetzt ein bisschen hart gegenüber meinen Grosseltern, aber sie sind einfach Grosseltern und Eltern.
Das ist auch kein Vorwurf, ja. Oder?
Nein, überhaupt nicht. Grosseltern, sie haben es super gemacht.
Ja. Aber spannend, wie sich auch die Olivenbäume eigentlich und die Beziehung zu den Olivenbäumen durch das ganze Leben durchziehen. Antonella Meyer-Maschuli, heute eben Olivenölproduzentin und Olivensensorikerin hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Ursus Wehrli-Bühne, Künstler und Autor. Und wenn wir hier zurückgehen in seine Kindheit, dann findet das in Aarau statt, aufgewachsen mit zwei Schwestern und einem Bruder, der Vater Stadtoberförster, Mutter, Krankenschwester und Hausfrau. Was waren da so die Rahmenbedingungen? Könnt ihr uns ein bisschen beschreiben, wie das Elternhaus ausgesehen hat?
Ja, ich denke, die Verbindung von der Antonella und mir ist vielleicht ein bisschen, sind Bäume, glaube ich.
Ja.
Aber alles andere ist wahrscheinlich das komplette Gegenteil voneinander. Weil wir sind durchaus. Ich habe eben mit sechs Leuten in der Familie ist immer etwas los. Wir haben viel unternommen, wir haben viel Besuch gehabt. Es war eine sehr lebendige Kindheit gewesen, mit einer grossen Familie bei uns, aber auch noch mit der Verwandtschaft. Also es ist, wir waren viel unterwegs gewesen, oder auch viel in den Bergen gewesen, oder haben Sachen unternommen. Und eben der Bezug zu den Bäumen ist halt über den Vater, der Stadtoberförster ist, wo ich dann ab und zu konnte, den Waldlehrgang, bin ich eigentlich regelmässig dabei gewesen und so. Und,
also könnt ihr euch sehr gut aus über Baumarten und
Vögel
und
so weiter. Das sollte man meinen,
Man kann schon ein bisschen einrichten.
Also ein Eschen könnt ihr jetzt schon noch bestellen,
ja.
Wenn sie neben einem Telefonmast stehen. Ja.
Aber wie seid ihr denn so gewesen als Bub? Vom Wesen her so?
Ich glaube, ich war der Jüngste und ich war sicher ein bisschen verwöhnter gewesen. Als Jüngste von vier haben sich so meine beiden grössten Schwestern haben sich viel um mich gekümmert. Und ich bin, glaube ich, ein lebendiger, fröhlicher Bub gsi, so wie meine Mutter mir erzählt. Und ich habe geshootet, das war so mein Hobby gsi. Ich habe viel gezeichnet. Ich habe eigentlich viel kreativ gemacht. Und habe dann eigentlich, natürlich zuerst wollte ich Fußballstar werden, das hat dann aber nicht geklappt. Dann habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich schon gerne etwas machen will, wo ich mich kreativ ein bisschen verwirklichen kann oder auch selbstbestimmt sein. Das war immer etwas Wesentliches, dass ich meine Sachen gerne selber bestimmt.
Also der hat das hier schon als Bub angefangen, mit diesen ungewohnten Wegen und Umwegen zu gehen?
Ich glaube es, ja. Unbewusst wahrscheinlich. Also, eben, ich bin sicher in einem sehr behüteten Umfeld aufgewachsen. Das ist so sehr mittelständisch und ich habe mir nicht Sorgen machen oder keine so wenig Leitplanken gehabt, wo Probleme auftaucht sind, wo einem ja manchmal auch Kraft geben. Und vielleicht habe ich darum versucht, selber auszubrechen oder schauen, was gibt es eben sonst noch neben dem geordneten.
Und so als Schüler, wie seid ihr denn da aufgefallen, wenn ihr so ein bisschen probiert habt, auszubrechen?
Ja, ich war relativ viel vor der Tür.
Ah, jetzt kommen wir zur Sache.
Genau, jetzt kommen wir zur Sache. Aber für mich war es immer ganz entscheidend, dass ich wissen wollte, warum dass man etwas lernen muss. Und ich konnte manchmal auch die Lehrer und Lehrpersonen ein bisschen nerven damit, dass ich gesagt habe, wieso muss ich jetzt das auswendig lernen?
Das eine sehr gute Frage ist.
Eigentlich ist es eine gute Frage und eine wichtige Frage. Ja. Ich finde überhaupt, die Warum-Frage ist etwas, was mich auch immer so ein bisschen begleitet. Ich finde, ganz oft sollte man sollte öfters Warum fragen.
Also und, ganz naiv Warum
fragen. Ganz naiv, warum muss man jetzt das? Und häufig haben ja dann die Lehrpersonen manchmal nicht einmal eine gescheite Antwort gewusst, oder? Und dann ist natürlich der Name noch schwierig gewesen. Also für mich ist es immer, sobald ich gewusst habe, dort kann man das brauchen, für das ist das gut, dann habe ich das auch gut lernen. Und sonst habe ich mich schon eher auch ein bisschen schwer da.
Aber nach dem Warum fragen, das ist geblieben bis heute, oder?
Ja, das kann man sagen.
Bravo.
Ja.
Der Urs Wehrli, Antonella Meyer-Maschuli, wir haben es vorher gehört, ist mit 8 in die Schweiz gekommen, wo eben ihre Eltern Gastarbeiter waren. Das muss ja auch ein Erdbeben sein, auch eine Art Schock, nachher in die Schweiz zu kommen, ohne ein Wort Deutsch zu können, seit ihr auf Zürich gekommen.
Ja, von den grünen Hügeln, Olivenhain, in die graue Stadt, Betonstadt Zürich. Kein Wort Deutsch. Ich musste natürlich zuerst in die italienische Schule gehen, weil ich die deutsche Sprache nicht können. Dort habe ich es dann gelernt, aber Hochdeutsch. Und dann haben wir nach 2 Jahren entweder wieder auf Italien gehen oder in die Schweizer Schule integrieren. Und dann habe ich diesen Weg gewählt. Also meine Eltern haben dann gefunden, sie bleiben in der Schweiz. Also die Antonella muss in die Schule. Und dann habe ich dort die 5. Klasse angefangen und dank einem super Lehrer, den ich sehr grüße, wenn er mich hört, Herr Labhardt, habe ich wirklich den Sprung dann geschafft.
Also der Herr Labhardt hat euch Stütze gegeben in der 5.
Ja,
Klasse.
Ja,
wie wichtig dass es ja ist, dass man gute Lehrerinnen und Lehrer hat, das ist ja an dieser Stelle auch doppelt zu unterstreichen, oder? Gerade jetzt in eurer Situation.
Vor allem haben die ganz anders geredet, als die Sprache, die ich gelernt habe. Und zum Glück bin ich nicht schlecht mit der Sprache. Ich habe mich noch recht schnell können switchen auf Schweizerdeutsch, aber es hat natürlich dann nicht gelangt für ein Gimmi. Also, und mein Ziel war, Ärztin werden, das durfte ich leider nicht mehr machen.
Und als Teenager seid ihr natürlich auch italienisch streng erzogen worden, oder?
Oh ja.
Heisst? Also an der kurzen Leine, so.
Meine Eltern hatten natürlich selber keine Jugend gehabt. Sie haben ja mich mit 16 und 20 bekommen. Also, und da haben sie sich nicht vorstellen, dass man gerne fortgeht. Und dann haben sie bei mir das natürlich auch anwenden, diese strenge Erziehung. Und ich musste recht kämpfen, bis ich mal meinen Ausgang mehr verdienen konnte.
Und ausziehen von daheim ist wahrscheinlich auch nicht gegangen, ohne dass man gerade geheiratet hat, oder
wie? Nein.
Sicher?
Gut, ich hätte schon rebellieren können. Ja. Ich hätte schon einfach auch gehen. Ich habe ja verdient. Ich habe ja eben die medizinische Assistentin-Ausbildung gemacht, als Ärztin-Ersatz, weil ich das nicht machen konnte. Und ich habe gut verdient. Aber irgendwie war ich geprägt von dieser Mentalität und hatte den Mut nicht gehabt. Und dann habe ich zum Glück jemanden kennengelernt, der mich dann geheiratet
hat. Wo man ja auch noch einmal können ausziehen konnte, oder?
Ja.
Urs Wehrli, also dir seid als junger Mann wahrscheinlich eher so ein bisschen der rebellisch gewesen. Also immerhin habe ich gesehen, ihr habt euch ein Ding durchgezogen, habt Militärdienst verweigert, dafür 7 Monate Gefängnis kassiert. Also das ist ein bewusster Weg, den ihr hier gewählt habt.
Ja, ich habe immer einen sehr hohen, so einen Ehrlichkeitsdrang gehabt, oder das Bewusstsein dafür, dass man halt, wenn man etwas findet, dann soll man das auch sagen oder machen. Oder vor allem, jetzt gerade beim Militär, habe ich einfach gemerkt, ich muss das jetzt durchziehen, egal was dann Konsequenzen sind. Ich habe nicht gewusst, wie ich das dann prestiere und durchhalte. Aber es stärkt einem ja dann, wenn man halt sagt, mal, das ist jetzt meine Haltung und ich will zu dieser stehen und tue dann auch halt was damit zusammenhängt, ich aufnehme.
Aber jetzt habt ihr gerade vorher erzählt, wie ihr aufgewachsen seid, eben in dieser mittelständischen Familie. Wie haben da die Eltern reagiert? Der Oberstadtfürst zum Beispiel?
Für die Eltern war das natürlich eine schwierige Geschichte gewesen, durchaus. Mein Vater war in der FDP und der ganz bekannte Kreis. Das war ja zu dieser Zeit auch wichtig gewesen. Man hat sich immer gegenseitig so ein bisschen eingeladen und getroffen und Smalltalk gemacht und so. Und das war dann nicht ganz einfach gewesen, wenn dann die anderen gesagt haben, du jetzt eben, euer Sohn da, was ist denn mit dem los? Und meine Eltern sind aber immer sehr hinter mir gestanden. Das rechne ich ihnen wirklich wahnsinnig hoch an. Mein Vater ist dann aus der FDP ausgetreten, weil er gefunden hat, er kann das jetzt nicht mehr vereinbaren. Weil er natürlich
das ist ja Liebe auch.
Das vielleicht, ja.
Schon.
Und man tut natürlich in so einem Prozess, merkt man dann auch, dass das so ein bisschen für eine Farce ist, wenn er so das Militär ist eine grosse Macht, immer noch in der Schweiz. Und da hat man natürlich als Dienstverweigerer nicht viel ernsthafte Chancen. Und ein Prozess ist ja auch der quasi, sogar mein Verteidiger hatte eine Militäruniform angehabt. Also das ist alles ein bisschen abgekartet. Und meine Eltern oder mein Vater speziell hat das sehr mögen und beschäftigt. Und dann hat er auch sehr viel, habe ich das Gefühl, überdenkt. Und manchmal habe ich das Gefühl, oder das hat er mir auch später einmal gesagt, ich habe, glaube ich, etwas ausgelebt, was er nicht hätte dürfen. Weil er natürlich zu einer ganz anderen Zeit nach dem Krieg aufgewachsen ist. Oder?
7 Monate Gefängnisseite kassiert, habe ich gesagt. Ihr seid nach 5,5 Jahren rausgekommen, wegen guter Führung.
Ich habe mich gut benommen, ja.
Eben. Mhm. Ein streberisch auch. Gleich auch noch.
Jetzt fällt es mir gerade auf. Ja. Das war mein erster Lockdown. Ja. Also bleiben Sie zu Hause.
Ja, genau,
hat bei mir, ich bin eigentlich immer in meiner Zelle und bin nie raus.
Dem hat das jetzt auch gut funktioniert.
Genau,
Aber wie hat mich die Zeit im Gefängnis geprägt im Nachhinein? Da muss ich jetzt gleich noch schnell fragen.
Das prägt einem sehr. Ich denke, ich bin von der Persönlichkeit vielleicht auch ein bisschen strukturiert, dass ich das geschafft habe, hat damit zusammengehangen, dass ich gut konnte mit mir selber mich beschäftigen, weil man ist sehr auf sich selber zurückgeworfen. Ich habe viel gelesen, ich habe am Fenster rausgeschaut, ich habe Musik gehört oder Sachen geschrieben und so oder gezeichnet. Aber wenn man jetzt sehr leutselig ist und ständig unter Leuten sein, dann wird das, glaube ich, schon schwierig. Oder? Und ja, man lernt auch viel halt auch wiederum dort. Es ist ja wie eine eigene Welt, eine eigene Gesellschaft. Und was mich eigentlich fasziniert hat, die ganzen Gefängnisinsassen, die dort sind, das sind wirklich von Bankräubern über Totschläger, also heftige Fälle auch. Und ich habe aber auch gemerkt, das sind alles Menschen, wie wir auch. Es ist nicht so, dass man denen von weitem sieht, wie der Thriller, wo man manchmal sieht, das ist jetzt wahrscheinlich ein schlimmer Kerl oder so.
Wenn wir jetzt bei eurer Jugend sind, müssen wir noch etwas schnell ansprechen. Ihr habt eine Lehre gemacht als Typograf. Also, wie kommt das?
Das hat der Berufsberater gesagt, ich soll Typograf lehren.
Und da hat er schön gefolgt. Ja, das passt irgendwie nicht.
Ja, nein, er hat mich gut überzeugen können. Ich wollte ja Grafiker werden. Grafiker habe ich super gefunden. Und dann hat er gefunden, Typograf ist eigentlich fast das Gleiche. Das heisst ja auch fast gleich, oder? Und es hat einfach natürlich viel mehr Typografen gebraucht wie Grafiker. Und ich habe das dann gemacht, 4 Jahre, und habe aber dann während der Lehre schon gemerkt, dass das tue ich jetzt abschliessen. So schweizerisch bin ich dann gewesen, dass ich das Papier hatte. Aber schon während der Lehre habe ich eigentlich schon Nadia getroffen und wir haben dann angefangen, Strassentheater machen.
Ja. Mhm. Wir haben vorher gehört bei der Antonella Meyer-Maschuli, dass sie als junge Frau, als Teenager, die Vorstellung hatte, Ärztin zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe, Medizin studieren. Das hat dann nicht funktioniert, eben weil der auch das Gymnasium nicht erreicht hat. Klar, wir konnten ja noch machen, aber das war wahrscheinlich auch in den Verhältnissen nicht möglich gewesen, oder?
Also ich hätte... Nein, den Schnitt hatte ich eben nicht für ein Gymi.
Ja.
Da kannst du ja in der Schweiz das ja nicht machen. Ich hätte auch aber auf Italien können, an die Uni. Aber das ist halt finanziell nicht drin gelegen für meine Eltern. Und für ihre Mentalität auch nicht.
Ja.
Dass man mich allein auf Italien lässt, in eine WG oder so, als Studierende. Und dann habe ich halt mich für medizinische Praxisassistentin entschieden. Wo
das ist ein Kompromiss quasi.
Ja, wo wirklich nicht ein Beruf ist, den man unterschätzen muss, weil als rechte Hand vom Arzt muss man extrem viel wissen. Und da bin ich heute noch stolz darauf, dass ich das gelernt habe.
Bravo, und das Feingefühl muss man auch haben für die Menschen, oder?
Genau.
Das haben wir auch eingangs von dieser Sendung auch gehört, wie ihr auch jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Corona und Patienten, die verängstigt sind und so.
Ja, das ist Lebenslehre.
Lebenslehre und Lebenspartner, ob wir jetzt gerade neu sind, da habt ihr vorher angesprochen, dass ihr das so Einheit lehren können, wo ihr wie alt gewesen seid?
22 in der Arztpraxis.
Als Patient. Das ist in der Arztpraxis? Aber das ist nicht ein Arzt?
Nein, ist ein Patient.
Okay.
Zufall.
Und zu viel Schwarzwaldklinik, dass ich auf das komme. Genau. Ja. Das war ein Patient, der zu euch gekommen ist. Und nachher ist das ist der Matthias, der Mann.
Matthias, der ist jetzt noch mein Mann. Nach 30 Jahren sind wir immer noch zusammen.
Was hat denn der Weg gefunkt in dieser Praxis?
Es hat nicht am Anfang gefunkt. Ah. Ich habe ihn sehr überheblich gefunden. Er ist so als coole Juristin gelaufen. Und dann...
Das gehört natürlich bei denen zum Berufsbild.
Genau. Aber nachher hat er mich dann eingeladen für eine Nacht. Und dann haben wir uns näher kennengelernt und haben sehr, sehr schnell über Hochzeiten angefangen zu reden.
Ah ja. Ist so das jetzt ein bisschen auch gewesen, weil ihr jetzt ausziehen und
nein, eigentlich nicht.
Es war eine gegenseitige Geschichte.
Es ist einfach der Prinz gewesen. Er ist einfach der Richtige. Und dann haben wir beide gefunden, wir wollen warten. Wir wollen Familie, wir wollen Kinder. Und tatsächlich sind die Kinder dann auch gekommen, Laura und Moritz. Die sind jetzt 26 und 23 und sind immer noch zusammen. Obwohl wir im Moment wirklich auch uns leben lassen. Also das heisst, er gibt mir viel Freiraum für mein Geschäft und er hat auch sein Leben. Und,
das ist doch auch zentral und sehr wichtig, auch in einer langjährigen Partnerschaft, dass man da sich leben lässt.
Genau.
Ihr seid, Urs Wehrli, ihr seid seit 23 Jahren mit der Brigitta zusammen im Konkubinat. Ihr habt auch einen Sohn, 14-jährig. Wie habt ihr euch kennengelernt?
In Zürich in einem Übungsraum, das Jugendkulturhaus, das Dynamo, wo man heute noch proben kann. Dort sind wir uns immer wieder begegnet und haben uns so ein bisschen von Weitem kennengelernt und haben dann uns intensiver kennengelernt, als ich mit der Nadja beruflich sind wir auf New York. Und ich wusste, Brigitta war dort schon manchmal gewesen. Und dann habe ich gesagt, du, könnten wir uns einmal treffen, könntest du mir ein paar Tipps geben? Und das ist dann ein intensiver Abend gsi, wo wir uns dort wirklich so ein bisschen näher kennengelernt haben durch New York. Da bin ich aber eigentlich gerade nachher 4 Monate auf New York und beim Zurückkommen habe ich ihr dann eben müssen von dieser Wohnung, wo ich dann auch gewohnt habe, die gleiche Wohnung, wo Brigitta zu ihrer Zeit auch gewohnt hat, habe ich etwas müssen mitbringen, was sie dort vergessen hat. Und das habe ich ihr dann mit auf Zürich gebracht. Haben wir uns natürlich wieder extra getroffen, aber es sind ein paar Schuhe gewesen und Brigitta hat als erstes die paar Schuhe genommen und gerade in Kübel gerührt, weil sie hat die extra in New York stehen. Sie hat die gar nicht gebraucht und gar nicht wollen. Das unnötige paar Schuhe hat uns dann quasi wieder, oder hat uns dann zusammengebracht und wir haben natürlich auch sehr wir sind beide freiheitsliebend. Sie ist Tänzerin, Choreografin, Dozentin an der Hochschule für Tanz und hat auch ihr eigenes Leben. Ich habe mein eigenes Leben und ich habe schon das Gefühl, das ist ein Grundstein auch für eine gute Beziehung, dass man sich halt auch nicht einengt. Oder?
Und beide eben, wie ihr jetzt gesagt habt, künstlerisch tätig, tanzen auf der einen Seite von eurer Partnerin. Gut, ich konnte ja sehr gut tanzen. Im letzten Programm hat man das auch bestaunen. auf der anderen Seite dir, aber auch jetzt zum Beispiel mit dem Kunstaufräumen. Das ist so ein riesen Projekt. Anfangs 2000er Jahre hat er hier angefangen mit Kunstaufräumen, wo der bekannte Werk quasi auseinandergenommen hat und aufgeräumt hat. Es sind Bücher entstanden und die haben internationales Echo ausgelöst. Und offenbar bis heute. Was heisst das? Was kommt da von dieser...
Ja, das ist interessant. Das ist ja manchmal so schön, finde ich, und faszinierend. Auch Ideen. Das ist eine kleine Idee, die ich einmal so ein quasi auf einem Notizzettel...
Also die Idee war, vielleicht das noch schnell auszuschildern.
Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, das Picasso-Bild, und habe das ein bisschen auseinandergenommen und ein bisschen neu aufgeräumt. Ich habe die modernen Kunstwerke, die ja so chaotisch daherkommen, habe ich aufgeräumt. Auch sehr schweizerisch natürlich. Und dann fängt man das ein bisschen an, rumzuzeigen und dann plötzlich merken wir, das macht etwas mit den Leuten und erstaunlicherweise die kleinen Kinder und die intellektuellen Alten, also alles dazwischen, liest etwas aus dem raus und irgendwie spricht es den Leuten ein bisschen aus dem Herzen und aus dem sind jetzt 3 Bücher entstanden, die über 1 Million Mal sich verkauft haben und in 15 Sprachen und in vielen Schulbüchern. Also es rührt mich immer wieder, was so eine kleine Idee kann entwickeln.
Ja, ist denn das jetzt ein internationales Echo, das ich erwähnt habe, das ich gelesen habe, auch, dass es das hat gegeben? Oder gibt es da auch bis heute auch konkrete Anfragen, Rückfragen?
Also ich komme wöchentlich immer 3-4 Mails
über. Wöchentlich?
Ja, das ist wirklich, also viel geht dann auch über den Verlag, aber es wird sehr oft wird das irgendwo zitiert oder Leute brauchen das für irgendwelche Präsentationen oder ich komme, wird manchmal eingeladen für so Tagungen oder also und dann bin ich in mehreren Schulbüchern weltweit, wo quasi den Schulklassen müssen jetzt Kunst aufräumen nach Herrn Wehrli machen und müssen sich dann mit mir auseinandersetzen, was ich und dann komme ich manchmal Einladungen über für irgendwelche Vernissagen in der Schulaula oder so, wo ich dann meistens ist dann doch ein bisschen weit oder so, aber ich finde es grossartig natürlich, wie da wahrscheinlich, weil es so eine ganz simple Idee ist und eine ganz klare Struktur, wo man weiss, Jeder kann damit ein bisschen machen, was er will.
Ja, und der Reiz, Ordnung zu machen, das ist eben schon einer, den wir schon alle irgendwo haben. Ich weiss nicht, wie es euch geht, Frau Meier. Reiz, ja. Ordnung zu machen, ein bisschen aufzuräumen. Also jetzt vielleicht ganz banal, ich will das in keiner Art und Weise vergleichen mit der künstlerischen Arbeit, aber aufräumen, Ordnung machen, ist das nicht auch etwas, wo...
Das ist auch mein Thema. Ja. Ich habe es jetzt auch mit Olivenöl gemacht, zum Beispiel. Ja. Ich wollte da eine Art auch wollen, ein bisschen aufräumen, weil... Ja. Man weiss ja, dass die Olivenöl meistens ja gemischt, gepanscht sind. Ja. Und ich kann jetzt wirklich etwas rein Rassiges rauslassen mit einer DNA-Zertifizierung, wo der Konsument wirklich kann sich versichern kann, das ist jetzt ein Olivenöl, das aus dieser Sorte stammt, nur aus dieser Sorte und aus diesen Bäumen, aus diesem Ort.
Eben nicht einfach Rüsi-Müsi durcheinander. Und das ist aufräumen und Ordnung machen, wie das der Urs Welli auch gemacht hat, zum Beispiel, dass sie ja dann andere Projekte, in Badi zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, wo dann Badtüchli nach Farben und Muster geordnet haben, oder Autoparkplätze, wo Auto nach Farben und Grösse und so, das ist eine spannende Geschichte und da gehen wir davon aus, das bringt am Schluss auch Zufriedenheit.
Also ich glaube, Ordnung ist etwas sehr, es ist ein tiefes Bedürfnis, aber gleichzeitig finde ich natürlich schon, das Chaos ist genauso wichtig. Ich glaube, genau die zwei Pole, die wir uns dazwischen bewegen, sind entscheidend. Und ich stelle immer wieder fest, oder das kennen wahrscheinlich alle, wenn man irgendwie ein Gehäuse hat im Kopf, irgendetwas, was einen beschäftigt, manchmal muss man einfach das Büchergestell aufräumen, obwohl das gar nichts zu tun hat mit dem, was man im Kopf hat. Aber das gibt einem schon ein bisschen, das holt einem ein bisschen oben runter, gibt einem ein bisschen eine Befriedigung. Also,
etwas Beruhigendes.
Es hat etwas Beruhigendes. Und dann manchmal aber auch, wenn es jetzt zu ordentlich ist, ist auch gut, wenn man zwischendurch ein bisschen ausbricht oder wieder ein bisschen Chaos veranstaltet. Und ich glaube schon, wir brauchen beides.
Wir sind vorher noch einmal auf das Olivenöl zu sprechen gekommen. Und da muss ich auch noch schnell erwähnen, dass ihr ja eben auch Olivenöl-Sensorikerin seid, Antonella Meier. Wie seid das Wort? Ist man da irgendwie speziell talentiert, wenn man so etwas machen kann? Also degustieren und irgendwelche Sachen rausgespüren?
Ja, das ist wie beim Wein.
Eben, auch schon. He?
Genau. Und ich habe schon in der Zeit, als meine Kinder klein waren, das Gefühl, ich muss noch etwas machen, weil ich bin sehr ein kreativer Typ und mich kann man fast nicht ruhig behalten zu Hause. Also,
eben Temperament.
Als Mutter hat man so viel zu tun, aber mir war es gleich dann wieder zu wenig gewesen. Meinen Kopf habe ich irgendwie einschalten und dann habe ich an der ZHW einen Sensorikerin-Kurs gemacht. Die haben dort gerade das schweizerische Olivenöl-Panel aufgebaut und dann bin ich, glaube ich, Mitglied geworden. Ich war sogar Gründungsmitglied gewesen. Und dann habe ich dort, eigentlich bin ich seit 20 Jahren dort und trainiere ziemlich regelmässig.
Trainieren? Also da tut man sich von Olivenöl zu Olivenöl trainieren, in einem Gläschen oder wie geht
das? Ja, genau, man ist in einem Labor, man hat blaue Gläschen, man sieht die Farbe vom Olivenöl nicht, man schmeckt an diesen Gläsern mit der Nase zuerst und dann mit dem Mund und dann tut man es ein bisschen schlürfen und dann spürt man die Fruchtigkeit oder eben keine Fruchtigkeit, den Fehler oder die positiven.
Dort muss man ja auch einordnen können.
Ja.
Oder? Im Kopf einordnen und irgendwie das ja nachher auch verbalisieren. Also gibt es da den speziellen Begriff, den dir...
Es gibt eine Terminologie. Zum Beispiel fruchtig, scharf, intensiv, Bitterkeit, Schärfe oder Mandeln, Äpfel, also alles Mögliche. Aber auch negative, ranzig, muffig, modrig.
Oh, die lassen wir jetzt mal noch auf der Seite.
Aber genau. Sensorikerin finde ich wirklich einen grossartigen Begriff. Das finde ich...
Ja, man muss eine gute Nase haben.
Gibt es denn das nicht nur zum Olivenöl, das gibt's, hat man da quasi Spezialgebiet?
Ja.
Also Olivenöl Beispiel, oder dann eben...
Genau. Es gibt, also an der ZHW haben wir Olivenöl-Panel, es gibt aber auch Schoki-Panel, Brot-Panel, es gibt alles Mögliche. Und wir werden einfach nur für das Olivenöl eingesetzt. Es gibt immer wieder, redet man darüber auch von uns hier in der Schweiz. Und, aber ich bin auch in Italien tätig. Ja.
Gut, also der Begriff Sensoriker könnte man eigentlich auch ausweiten, weil das hat ja mit sensibel auch zu tun, oder? Also ihr seid ja, Urs Werli, ihr seid auch eine Art Sensoriker, die spüren auch Sachen.
Vielleicht braucht es mehr Sensoriker.
So eigentlich müsste es mehr Sensoriker geben.
In jedem Amt müsste noch jemand eine Sensoriker-Abteilung sein.
Aber ein Sensoriker kann natürlich nur dann wirken, wenn er auch bei sich ist, oder? Wenn er konzentriert kann sein. Ich glaube, das ist auch etwas, was euch einen Erfolg ausmacht. gemacht, Urs Wehrli, ihr zieht nicht auch immer wieder zurück. Rückzug ist bei euch wichtig im Leben.
Ja, klar, man muss ja den Rucksack immer wieder füllen und man kann ja nicht immer nur produzieren und gegen raus gehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man immer wieder bei sich ist. Ich gehe gerne in die Berge zum Beispiel. Das ist für mich immer gerade interessanterweise, wenn ich ganz viel um die Ohren habe und eigentlich überhaupt keine Zeit, ist eigentlich am schlimmsten, ich gehe dann einen halben Tag oder einen Tag in die Berge.
Allein?
Allein, gerne allein, auch gerne mit anderen Leuten, aber eigentlich fast am liebsten allein tatsächlich. Und ich tanke dort so viel, dass ich nachher wieder die Zeit wieder gespart habe, die ich eigentlich gar nicht hatte. Und das finde ich immer wieder verblüffend, wie relativ Zeit ist.
Und das macht ihr dann spontan oder geplant?
Beides. Ich finde, in der Schweiz kann man ja tatsächlich auch einfach mal in eine Richtung fahren im Zug und dann dort aussteigen und dann hat es nicht mehr ein geiles Schildchen
ja,
mit so einem Männchen drauf, mit einem Rucksack und dann kann man dort hinlaufen. Und, ja.
Antonella Meyer, geht ihr auch den geilen Schildchen noch von Zeit zu Zeit? Oder geht ihr gerade direkt durch den Wald?
Ich gehe auch ab und zu laufen, es tut mir auch gut mental. Aber wo ich mich am meisten kann sammeln wieder und erholen, ist entweder bei meinen Hügeln in den Abruzzen, dort wo ich mein Ferienhaus noch habe. Und von dort komme ich ja auch. Ja. Und, oder in meinen Hain in Kreta, wo das Meer sichtbar ist von diesen Hain aus. Und wo ich einfach mich... Ich kann einfach wieder durchschnaufen dort und sagen, so, jetzt lebe ich wieder, weil dort spüre ich mich auch wieder. Da in der Schweiz spüre ich mich nicht so.
Es ist also schon wichtig, dass ihr dann wieder mal dorthin kommt.
Oh ja.
Aber es ist ein schönes Bild, wenn wir uns die uralten Olivenbäume bis 4000 Jahre alt oder noch älter vorstellen und man sieht noch das Meer. Was für ein schöneres Bild gibt es jetzt als Schlussbild, als genau gerade das. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir hier Einblick bekommen in die beiden Lebensgeschichten von der Antonella Meyer-Maschulli und vom Ursus Wehrli. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute an euch und allen zusammen, die zugelassen haben. Einen schönen Sonntag.
Danke.
Danke Ihnen.
Der Sonntagmorgen auf SRF 1 mit dem persönlichen Gast von Dani Forler sind gewesen, Antonella Meyer-Maschulli, Sensorikerin und Olivenölproduzentin und Urs Wehrli, Bühnenkünstler und Autor. Das persönliche live aus dem Radiostudio Zürich, Technik Konrad Pinkert. Die Sendung gibt es jetzt gerade auch als Podcast und heute Abend um 10 Uhr kommt sie als Wiederholung hier im Radio. Und das nächste live persönlich kommt der nächste Sonntag auch hier aus dem Radiostudio Zürich. Da ist Sonja Hasler Gastgeberin. Und sie hat zwei spannende Gäste. Der eine war gut 20 Jahre lang auf dem Velo rasend schnell unterwegs und jetzt Moderator, der Franco Marvulli. Und die andere läuft als Model über einen Laufsteg. Sie ist 65 und hat silbergraue Haare. Gabriela Rickli-Gerster, sie ist ein sogenanntes Classic Model. Nächsten Sonntag im Persönlich von 10 bis 11 hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.